Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir jetzt in dieser zweiten Einheit hier so zusammen sein können. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist leiten und denken willst. Wir danken dir für deine Worte, die du uns gibst in der Bibel. Wir danken dir, dass wir nicht bei unseren eigenen Systemen bleiben müssen, sondern dass du uns mit deinen Worten wohltust und dass wir in einen ganz anderen Denkrahmen eintauchen dürfen, dass wir auf einem ganz anderen Orbit unsere Kreise drehen, wenn wir von deiner Offenbarung her anfangen zu denken. Hab herzlichen Dank dafür. Jetzt nimm auch diese zweite Einheit mit. Wir setzen auf dich, wir hoffen auf dich und bitten dich von ganzem Herzen um deinen Segen. Amen. Das Ende vom Ich oder das Glück der Selbstlosigkeit, Selbstliebe oder wie wir korrigiert haben, Selbstverliebtheit, Selbstverkrümmung, Kontrademut, unser Weg bis hierher, wir sind steil eingestiegen, haben uns nicht mit irgendwelchen Firlefanz aufgehalten, sondern die Mitte sofort in den Fokus genommen und die Mitte ist das Ich von Jesus, dieses einzigartige, wunderschöne Ich. Und wenn wir diese Lieder singen, steht es ja noch einmal vor uns. Was ist das für ein Ich, was sich da entfaltet hat, in Selbstlosigkeit entfaltet hat? Wir staunen darüber, sind über die Maßen glücklich und dankbar und sind sehr, 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 sehr froh, dass es dieses Ich, dieses ganz besondere Jesus-Ich so gibt. Bibelstellen dazu, Philipper 2, 5 fortfolgende, natürlich der Christus-Hymnus oder wir haben dann den Passus von Jesus selbst ins Visier genommen, Johannes 12, 24 bis 26, dieses Weizenkorn-Modell, das war uns wichtig, damit sind wir eingestiegen und landen bei dieser Trinitätstheologischen Spitze, dass einer dem anderen sich hier die Dinge zuschiebt. Der Vater schiebt alles zum Sohn, 1. Korinther 15, und umgekehrt der Sohn schiebt alles zum Vater. Es geht nicht darum, wer kann wie viel Macht halten, besitzen, sondern es geht darum zu sagen, mein Gott, in dieser Weise übergibt der Vater es dem Sohn und der Sohn übergibt es dem Vater. Es kommt zu einem Wir in diesem ganz besonderen Ich unseres Gottes. Und das merken wir, je länger wir darüber nachdenken, das ist komplett anders als in unserem System. Unser System ist seit 1. Mose 3 genau auf den Kopf. Genau auf den Kopf. Es hilft gar nichts, müssen wir zur Kenntnis nehmen, ist da. Wir haben ganz kurz Zwischenschritte eingeführt. Die Zwischenschritte haben wir, damit wir da mit d'accord sind, mit reingenommen, sind bei den Beobachtungen angekommen aus dem Gemeindekontext, aus dem seelsorgerlichen Kontext, haben so ein ganz klein wenig die psychologischen Befürchtungen mit touchiert, haben das Thema des Altruismus gestreift und sind dann aber eingestiegen jetzt in unser Ich. Wie ist das mit unserem Ich? Und unser Ich, das war der erste Gedankengang, ohne diesen Gott, das ist nun eine ganz spezielle, sehr vereinsamte Größe. Ohne diesen Gottesbezug kann aus biblischer Sicht ein Ich nicht zum eigentlichen Ich werden. Es bleibt immer in der Verkümmerung. Also das ist ganz wichtig zu begreifen, dass christlicher Glaube von der Perspektive der Bibel nicht nur als Upgrade gedacht wird, nach dem Motto, ich bin sowieso schon fertig und nett und dann kommt dann noch ein bisschen der christliche Lack obendrauf, das ist noch schöner. Ich habe also auf meinem Tortenstück noch einen Sahneklecks, aber ansonsten kann ich auch ohne den Sahneklecks eigentlich ganz gut leben. Sondern ganz streng gesprochen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat ein bisschen weniger Leben. Nein, der hat das Leben nicht. Ihm fehlt dieser entscheidende Bezug für eine Existenz als Mensch, ganz, ganz wichtig, da fehlt diese entscheidende Komponente und die ist angelegt, schöpfungstechnisch angelegt, dass eben dieser Weise Menschsein gedacht ist. Wir haben dieses Ich ohne Gott beschrieben und skizziert, sind dann bei dem ersten Schritt, beim zweiten Schritt gelandet, Entschuldigung, mein Ich unter Gott, haben Demut ins Spiel gebracht, diesen ganz wichtigen Begriff, der eine Wiederbelebung braucht, eine wunderbare Wiederbelebung braucht, ist ein ganz schöner, tief biblischer Begriff, weil es die innerste Gotteseigenschaft beinhaltet. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt nicht irgendein armseliger, vereinsamter, übrig gebliebener Pietist, sondern sagt Jesus das. Er ist es. Es ist seine Kernkompetenz und das ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass es eine ganz wichtige schöne Charaktereigenschaft ist und nicht was Kriecherisches übrig gebliebenes, sondern Demut sagt, ich nehme in Übereinstimmung mit Gott meine Rolle, mein Leben wahr. Was für ein Geschenk. Was für ein riesengroßes Geschenk. Und kurz vor dem Mittagessen sind wir noch eingestiegen, natürlich in das, was passiert. Wenn so ein Ich jetzt in bzw. bei Gott ankommt, wir kennen diese Beschreibung, in und bei Gott sein. Die erste Gedankengang war ja noch diese, das geliebte Ich. Und wir sind bei Römer 8 am Ende dann stehen geblieben. So, jetzt haben wir die Spur. Ja, sie sind wieder nach dem ganzen Gulasch wieder hier. Und jetzt sind wir also bei dem geliebten Ich, Römer 8. Was gehört dazu? Es gehört nun dazu, zu begreifen, tatsächlich, damit ist mein Ich, hat in meinem Ich etwas ganz Wesentliches stattgefunden. Nicht nur, dass ich Liebe gefunden habe, sondern für mein Ich kam es jetzt zu einer Heilung. Der Schaden der Sünde, der Schaden der Verderbtheit, der Schaden der Gottesfremde, der Schaden der fehlenden Gerechtigkeit wurde gut gemacht. Er ist für mich als Erlöser, als Heiland, als Retter aufgetreten. Er hat meine Biografie gereinigt. Ich habe immer wieder mal diesen Satz von Thielige zitiert. Der hat für mich eine besondere Schönheit und Kraft. Die durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. Nein, ich werde nicht aufgelöst, gar nicht gemeint, sondern meine Biografie mit all ihren roten Spuren, mit all ihren Ecken und Kanten, wo ich daneben stehe und denke, oh mein Gott, wie konnte es nur dazu kommen? Und dann komme ich zu ihm, zu dem in den durchgrabenen Händen, dann streichen die durchgrabenen Hände Jesu meine Biografie durch. Was für ein therapeutischer Vorgang. Unglaublich, unglaublich. So, und jetzt für mich ganz, ganz wesentlich zum Verstehen, denn sonst kommen wir genau in die Verkürzungsfalle, in diese Verkleinerungsfalle, in die zu wenig Falle, ist das Spannende, was ist jetzt denn mit meinem Ich? Was ist jetzt mit meinem Ich? Jetzt bin ich also quasi ein wiederhergestelltes Ich, insofern Schaden wurde gut gemacht, geliebt, angekommen, unter dem lebendigen Gott in der Position der Demut ankommen. Ist das in Anführungszeichen, bitte nicht falsch, ist das jetzt ausreichend? Reicht das jetzt? Können wir jetzt normal weitermachen? Und jetzt wird es spannend. Denn was ist denn jetzt mit diesem Ich? Das Ich eines Menschen, der in Jesus angekommen ist. Was ist damit? Und jetzt sauber biblisch denken. Denn das Besondere ist nun, dass mein Ich, das ich habe, nicht nur in dem Sinn einfach netterweise jetzt noch Gott kennt, das ist schon gut, oder unter Gott seine Position, wunderbar, oder Schaden von mir weggenommen wurde, auch gut, sondern mein Ich tritt jetzt in eine exklusive Beziehung zu diesem anderen Ich, zu Jesus ein. Und ich bitte Sie, diesen Gedankengang mit mir zu denken, denn sonst wird es zu klein, zu kurz, zu wenig. Dann wird es nur ein bisschen religiöses Upgrade. Oh, die haben jetzt auch noch Jesus. Das ist dann so ein bisschen, wie wenn Sie in der Therapie gefragt werden, für Ihre Therapeuten sind Sie christlich aufgestellt, dann wollen wir das mal mit einbeziehen in unsere Therapie. Ja? Das ist zu wenig. Was passiert mit meinem Ich und dem Christus-Ich? So, denken Sie mit mir mit. Das Besondere ist, er ist, bitte, nicht nur mein Retter außerhalb von mir, der für mich rettend da war. Er ist nicht nur mein Herr, der mir Befehle gibt, richtig. Mein König, dem ich diene. Mein Hirte, dem ich nachfolge. Mein Meister, verstehen Sie? Alles richtig, sondern es passieren Beziehungsdimensionen, die erkennen lassen, dass da zwei Ichs zusammenkommen in einer Art und Weise, wie man es vielfach am Anfang der Jesusgeschichte gar nicht gedacht hat. Das kann man vielfach gerade, ja, die man sich zum Glauben gekommen sind, die meisten von uns irgendwo zwischen 10 und 25, gar nicht schnallen, was da eigentlich passiert ist mit meinem Ich, als mein Ich zu Christus kam. Was ist passiert? Denken Sie mit, da ist einmal die Familienconnection, die eingeführt wird. Die steckt insbesondere im Vaterbegriff drin. Ich habe durch Jesus nicht nur Gott als Richter, Herr, Oberhaupt, Chef, Schöpfer, alle Welt, sondern ich habe ihn als Vater. Römer 8 Fraktion, Römerbrief, Sie merken, es war doch sinnvoll, dass Sie in den letzten Tagen da waren. Im Römerbrief Kapitel 8 wird es so gesagt, durch den in mir wohnenden Heiligen Geist sage ich jetzt zu Gott, aber Hopater, aber lieber Vater. Das ist ja eine ganz andere Dimension, die jetzt mein Ich plötzlich hat. Und es wird noch besser. Jetzt nehmen Sie als nächstes die berühmte Passage von Jesus in Johannes 15. In Johannes 15 nimmt uns Jesus mit hinein und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und plötzlich merken wir, da kommt ja nochmal eine Verdichtung. Ich bin ja mit ihm irgendwie verbunden. Ich bin ihm also nicht nur einfach gegenüber gedacht. Ich sitze mit ihm nicht nur im selben Auto oder teile mein Leben mit ihm oder wie sonst die Formulierungen so heißen mögen, sondern es ist eine organische Verbindung. Er ist der Weinstock, sprich, er ist das ganze Ding. Und es pulst nun, das ist ja das Starke an so botanischen Bildern, deswegen nimmt er die Bibel auch so viel davon, dass das jetzt da durchgeht. Es geht gar nicht ohne den unmittelbaren Kontakt zum Gesamten. Ich habe also nicht etwas von Jesus, sondern ich habe ihn. So, wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann merken wir, dass gerade im Johannesevangelium kommt ja sehr stark diese Terminologie dann rein, dass dann Jesus in den Abschiedsreden sagen kann, in Kapitel 16, und dann wird der Vater zu euch kommen und der Heilige Geist wird zu euch kommen und ich werde zu euch kommen und wir werden bei euch Wohnung nehmen. Wo wohnt er denn jetzt? Ja, wir versuchen es zu beschreiben und geraten schon fast in Schwierigkeiten. Er wohnt jetzt in mir, in meinem Ich. Merken Sie, was jetzt mit Ihrem Ich passiert? Merken Sie das, was mit Ihrem Ich passiert? Ihr Ich bekommt plötzlich Zuwachs. Göttlichen Zuwachs. Sie sind in diesem Sinn gar nicht mehr allein. Sie werden ja jetzt bewohnt. Und spüren Sie mit mir, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, als wir sie so en passant meinen zu denken, wenn wir da mit Jesus unterwegs sind. Und jetzt nimmt uns dieser Gedankengang vom familiären Feld, Vater, vom Johannes 15 Feld, organische Verbindung, zu diesem Bewohntwerden Feld, geht es ja nochmal einen Step tiefer, also konsequent weitergedacht, dass wir dann im paulinischen Kontext mit reingenommen werden, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, zu seiner Person gehören. Sie kennen diese Sprache, oder viele von Ihnen kennen diese Sprache des Apostels Paulus, die ja eine Dichte und Intensität ausdrückt, die uns manchmal fast den Atem nimmt. Und es kommt dieses starke Bild vom Haupt, Jesus, das Haupt, und seine Personen, seine Glaubenden, das sind die Glieder und die bilden zusammen einen Körper, einen Leib. Und das Ganze gemeinsam, Haupt und Glieder, sind dann die Person. Was für eine Person? Diese Christus-Person. Und spätestens da merken wir, das ist ja komplett irre. Mein Ich, mein kleines Ich, ist also jetzt integriert in ein ganz anderes, viel, viel größeres Ich. Es geht also beim zum Glauben gekommen sein und bei unserer Frage nach der Selbstlosigkeit und beim Ende vom Ich tatsächlich um wesentlich mehr, als manch einer von Ihnen vermutet haben mag. Muss ich 2% Selbstlosigkeit einsetzen oder 3,9? Was ist Schnitt? 3,7? Dann bin ich mit 3,9 drin und richtig gut. Und das ist eine völlig andere Fragestellung. Völlig andere Fragestellung. Wir entdecken hier einen Raum, denn ich hoffe, dass Sie ein ganz klein wenig ihn denkerisch und vielleicht auch mit dem Herzen erfassen können. Mein Ich gehört fortan zum Christus-Ich. Mein Ich bekommt Anteil am Raum des Christus-Ichs. Ich bin als Ich nicht mehr allein. Ah, viele von Ihnen wissen, jetzt kommt mein Lieblingssatz. Ich bin ja schon so lange hier, dann hat man schon seine Lieblingssätze. Und einer ist Galater 2,20. Ich lebe, natürlich, mit ganzem Herzen, voll, ich lebe. Und Paulus sagt dann, doch nun ich lebe. Ja, was denn jetzt, Paulus? Galater 2,20. Ich lebe doch nun ich, sondern der Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Jetzt sind Sie genau beim Ich-Geheimnis. Das ist es. Ich lebe, natürlich lebe ich. Nein, ich lebe nicht. Der Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Glauben, das lebe ich an den Sohn Gottes. Das heißt, es gibt ein neues Ich. Ihre Ich-Persönlichkeit, die ist ja da, die löst sich ja eben gerade nicht auf. Ich lebe. Wird hineingenommen in den traumhaft schönen Raum des Jesus-Ichs. Was für ein Ich war das denn? Teil 1, erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich, wie sehr Sie sich an dem Jesus-Ich von Teil 1 gefreut haben? Und jetzt sind Sie und ich da mit drin. Sie kommen durch Ihre Jesus-Weglinie, durch Ihre Entscheidung, durch Ihre Bekehrung, durch Ihr zum Glauben kommen, kommen Sie in den Ich-Raum von Jesus. Und zwar nicht nur so gedanklich, sondern ganz organisch, prinzipiell, ernsthaft. Es findet eine Erweiterung des Ichs statt. Sie sind nie mehr nur mit Ihrem kleinen Ursprungs-Ich unterwegs. Das war mal. Ich bin immer in diesem Ich-Ich. Gleich Christus-Wir. Ja? Ich-Ich gleich Christus-Wir. Ah, das ist natürlich jetzt, das hat natürlich jetzt eine Dimension. Das hat natürlich jetzt eine Dimension. Denn das nimmt uns jetzt bei unserer Fragestellung in einen ganz anderen Gedankenraum hinein. Der Gedankenraum, der jetzt für uns anfängt zu wachsen, ist ja, dass ich jetzt begreife, wie lebt denn dieses neue Spezial-Ich in Teilabschnitt Ich? Wie kommt denn jetzt dieses Ich mit mir, dem Ich, klar? Wie geschieht denn jetzt dieses neue Ich, ich gleich wir? Wie lebe ich denn jetzt Galater 2,20? Oder um es noch spannender zu machen, weil ich gerade kurz überlegt habe, wo ist eigentlich mein altes Ich? Was ist eigentlich mit meinem alten Ich? Mit meinem Ich ohne Christus? Ah, und jetzt zum letzten Mal. Die Römerbrieffraktion weiß schon Bescheid. Denn die Römerbrieffraktion, die hatte mit mir schon das Wunder von Römer 6 durchgearbeitet. Denn Römer 6 sagt uns der Apostel Paulus, wenn ich jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, was ist aber mit meinem alten Ich? Mein altes Ich ist gestorben. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja jetzt erstmal richtig gute Nachricht, denn mein altes Ich war ja dieses oh, nicht ganz so einfach Ich. Das war ja mein Ich ohne Gott. Das war ja mein Ich, was ich schwierig tat in der Seinsweise außerhalb von Gott. Und jetzt sagt uns der Römerbrief, alles, was der Christus getan hat, das hat er übrigens natürlich für euch und mit euch getan. Und deswegen seid ihr ja mit Christus gestorben, altes Ich, und dann mit ihm auferweckt, neues Ich. Beispiel, Modell für dieses Phänomen ist der Vorgang in der Taufe. In der Taufe wird dieses ganz besondere Geschenk, was wir gerade hier beschrieben haben, abgebildet. Das Symbol des Wassers ist weniger gedacht im Sinn von Reinigungssymbol, sondern das Wasser ist eher gedacht als Grenze. Das heißt, wenn Sie gestorben sind und unter Wasser sind, sind Sie einfach erst einmal weg. Das war's. Feierabend, Ende aus. Sie sind gestorben und begraben. Kurz, ganz kurz. Und dann auferstanden zu einem neuen Leben in der Wirklichkeit des Thrones Gottes. Das heißt, Sie merken, in Römer 6 wird dieses neue Ich konsequent durchgedacht. Denn was der Christus erlebt hat, gilt Ihnen auch. Ist der Christus gestorben, sind Sie gestorben. Ist der Christus auferstanden, bin ich auferstanden. Hat der Christus Vergebung der Sünden erreicht? Habe ich Vergebung der Sünde? Lebt der Christus auf ewig? Lebe ich auf ewig? Alles beim Christus ist meins. Ich und der Christus bilden ein neues Ich, ich gleich wir. Das meint er ernst. Das meint er wirklich ernst. Wir müssen ganz kurz innehalten, damit wir uns zwischendurch mal kurz freuen können. Das meint er ernst. Verstehen Sie das? Ich weiß nicht, wie Sie sich finden, wie viel Selbstliebe Sie so als normale Dosis haben, aber bei aller normalen Dosis der Selbstliebe, so genial finde ich jetzt mich nicht, dass der Christus mich also einkauft in sein Ich. Vielleicht ist das bei Ihnen anders. Aber ich find's unglaublich. Der will tatsächlich mich in meiner Personalität, mich in meinem Ich, für immer bei seiner Person mit drin haben. Ist ein bisschen crazy. Ist ein bisschen zu viel, ist ein bisschen heftig, ist ein bisschen, ich könnte anfangen, glücklich zu werden. Ist doch unglaublich, was da gesagt ist. So ein normaler, sterblicher Typ mit all seinem Kram, mit all dem, was zu meinem Ich dazugehört, nimmt er unter seine Fittiche, nicht nur im Sinn von bleib auf Distanz, dann kommen wir klar, sondern ich rück so nah ran, dass ich mit seiner Personalität zu einer neuen Person werde. Und das will er. Und das lässt er. Und das wird die Ewigkeit bestimmen, dass ich mit Christus bin. Wir haben es manchmal schon gesagt und es ist gut, dass man sich das ab und zu mal sich bewusst macht, auch wenn es dann immer so ein bisschen drüber klingt. Und ich sag's ja, dann brauchen Sie es nicht sagen. Andreas Schäfer ohne Christus ist nicht mehr zu denken. Und der umgekehrte Satz gilt auch. Christus ohne Andreas Schäfer ist nicht mehr zu denken. Ich weiß, das können Sie kaum aushalten. Aber für mich ist das natürlich genial. Für mich ist das natürlich genial. Und Sie dürfen ganz leise auch das für sich sagen. Und dann merken Sie, was das für eine Aussage ist. Merken Sie, was mit Ihrem Ich jetzt passiert. Sie sind doch gar nicht auf irgendwelche Konzepte von Selbstlosigkeit eingestiegen und sind schon über die Maßen glücklich. Sie und der Christus zusammen. Sie und der Christus zusammen. Okay, und nachdem wir das verstanden haben, mein Ich bei oder in Gott, mein Ich in oder bei Jesus Christus, Sie können das jetzt eben personalisiert auf Jesus zuspitzen, wollen wir natürlich jetzt ohne große Schwelle rübergleiten in einen vierten Step. Sie haben noch die Reihenfolge. Erster Step, mein Ich ohne Gott. Zweiter Step, mein Ich unter Gott. Dritter Step, mein Ich in oder bei Gott. Vierter Step, mein Ich mit oder für Gott. Mit oder für Gott. Mein Ich mit oder für Gott. Die Schwelle zwischen 3 und 4 ist gering, aber sie muss nochmal durchdacht werden. Es muss nochmal eine Entfaltung und Vertiefung stattfinden. Denn das müssen wir uns, weil das so ungewöhnlich ist, das müssen wir uns ein wenig genauer anschauen, weil ich ja immer noch im Hinterkopf da mein altes Ich habe, mein Römer 6 Ich. Das ist zwar jetzt gestorben, aber, wie heißt der alte Luthersatz? Der Tropf kann schwimmen. Das heißt, mein altes Ich ist ja dann plötzlich wieder da. Wie kann ich das verstehen? Wie ist meine neue Existenz in Christus, das neue Ich gleich wir, zu verstehen mit diesem ja vorhandenen alten Ich und seiner alten Taktung? Und jetzt nimmt uns Paulus in so eine hilfreiche Denke mit hinein und bringt uns zum Ausdruck, dass als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Ich bin aus der einen Machtwolke, die über mich bestimmend war, die mein Ich bisher bestimmt hat und regiert hat, das System dieser Zeit und dieser Welt mit allem, was dazugehört. Ich bin aus dieser Machtwolke ausgestiegen und in die andere, auch Machtwolke des Christus, hineingekommen. Interessant, dass hier Paulus in Römer 6 für beide Welten sehr massive Herrschaftsbegriffe nimmt. Ich bin aus der christuslosen Welt aus und bin in die Christuswelt rein. Bisher war ich trainiert mit meinem alten System auf die alte Stimme. Die habe ich kennengelernt, die habe ich von Anfang an kennengelernt. Ich war so konditioniert, ich bin ja adamitisch, ich bin so ins Rennen gegangen. Ich kam schon so auf die Welt. Und da weiß ich, wie es tickt. Diese Stimme sagt mir, wie ich mich um mein Ich zu kümmern habe, wie ich mein Ich zu entfalten habe, wie mein Ich zu pflegen ist, wie mein Ich mehr Ich will. Und die ganzen Welten, die zum alten Ich-System gehören, die kenne ich richtig, richtig, richtig gut. Ich kenne sogar die Ich-Zeit ohne Gott. Ich kenne die Zeit, was passiert, wenn so ein Ich versucht, das Vakuum zu füllen. Das kenne ich alles bestens. Kenne ich alles bestens. Da läuft alles wie am Schnürchen. Das ist super konditioniert. Jetzt bin ich zum Glauben an Jesus gekommen und jetzt habe ich eine neue Stimme, eine neue Herrschaft. Die Stimme der Gnade, die Stimme der Gerechtigkeit, die Stimme des lebendigen Gottes spricht in mein Leben hinein. Und sie ahnen schon, wo das Problem ist. Sie ahnen, wo das Problem ist. Ich gehöre in diese Herrschaft, aber welche Stimme kenne ich sehr, sehr gut? Die kenne ich sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt so doof bin, Anführungszeichen, und dieser Stimme, der alten Stimme, wieder Raum gebe, dann tatsächlich, sagt der Apostel Paulus, dann werde ich handeln, leben, obwohl ich im Neuen bin, aber nach der Gesetzgebung des Alten. Dann tue ich Dinge, Römer 6, lesen Sie in Ruhe nach, wunderbar beschrieben, die ich gar nicht tun müsste, aber ich tue sie und habe ein Ergebnis nachher, wo ich sage, was für ein Schrott. Wie konnte ich nur auf diese alte Stimme hören? Wie konnte ich nur ihr wieder mein Ohr leihen? Wie konnte ich nur in dem System wieder mitmachen? Und deswegen, Sie ahnen schon, was jetzt stattfinden darf, muss, kann, soll. Ich will verlernen. Wunderbarer Vorgang. Verlernen. Wunderbarer Vorgang. Endlich mal ist Vergessen positiv. Also ich will verlernen, ich will vergessen und ich will erlernen, neu konditionieren, dass ich meine Stimme, dass ich seine Stimme in meinem Herzen konditioniere. Und jetzt auf diese neue Stimme des neuen Ich, ich gleich wir, reagiere, höre, drauf eingehe. Und jeder kleine Schritt in Römer 6 Welten ist super. Wie kriege ich das hin? Denken Sie dran, nach Römer 6 kommt, Römer 7 speilen wir aus, kommt Römer 8 und ich bekomme den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in mir und sagt, Andreas, das kriegen wir hin. Du nicht, aber ich in dir. Ich lenke dich, ich führe dich, ich leite dich, ich gebe dir die Impulse, ich hole dich immer wieder aus der alten Welt raus, ich stelle dich wieder hin. Wir marschieren, dass das neue Ich, ich gleich wir, dein prägendes, bestimmendes Neues sein wird. Ja, ich bin nicht naiv, ja, ich bin nüchtern, ich weiß um die Realität der alten Wirklichkeit, die bleibt leider in Anführungszeichen bis zu meinem letzten irdischen Atemzug, aber sie ist die Welt, die ins Vergessen und ins Abseits geht und die neue Welt ist die Welt, die jetzt in mein Leben bestimmend sein darf. Okay, wir drehen uns weg, denn die wollen wir ja nicht mehr. Wir gucken jetzt also diese neue Welt an, diese neue Welt, die uns in dem Ich, ich gleich wir geschenkt ist. Und jetzt entdecken wir, dass unser Thema viel, viel schöner ist, als wir dachten. Das Ende vom Ich, sagt der Mensch, der bei Christus angekommen ist. Welchen Satz? Das Ende vom alten Ich, ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ich bin ja froh, wenn ich das endlich los bin. Also ich dachte, Motto, soll ich es noch ein bisschen retten? Soll ich es noch ein bisschen pflegen? Ihm noch ein bisschen füttern? Nee, ich weiß genau, alles, was ich da rette, pflege, füttere, führt in eine kontinuierliche Katastrophe. Das weiß ich doch. Ich genieße. Bitte, Sie verstehen mich jetzt nicht falsch und schicken mir jetzt nicht irgendwo in eine Klinik. Ich genieße das Ende dieses Ichs. Ich genieße das, wenn das zusammenbröselt, wenn das schrumpft, wenn das sich nicht aufbläht, wenn es sich nicht dauernd in machtvollen Eskapaden in die Realität meines Lebens einschleicht. Das Ende für mich. In dem Sinn, ja bitte, her damit, mehr davon. Lass es sterben. Ihr seid mit Christus gestorben, ihr seid mit Christus gekreuzigt, ihr seid mit Christus begraben. Die ganzen Vokabeln werden traumhaft schön. Und jede Beerdigung, die sie da feiern, wunderbar. Jede Bestattung auf der Seite, Halleluja. Verstehen Sie, alles, was da ist, sehr, sehr gut. Das Ende von diesem Ich, super. Wo bin ich jetzt? Ich bin ja bei Jesus. Meine Personalität hat er in sein Ich mit hineingenommen. Ich bin immer noch ich. Wow, natürlich. aber ich lebe, aber der Christus lebt in mir. Das heißt, was ist jetzt natürlich das, was mich bestimmt, was sie bestimmt, was uns bestimmt? Es ist natürlich das, dass dieses neue Ich, das ich so schön finde, das mich so inspiriert hat, dass dieses Ich sich jetzt in meinem Sein entfaltet. Das große Christus-Ich, Teilabschnitt Schäfer, soll sich entfalten. So, und jetzt denken Sie scharf mit mir nach. Wenn Sie jetzt die Frage stellen, wie viel Prozent muss denn sein? Dann merken Sie, danke, Sie grinsen. Sehr schön. Dann merken Sie, falsche Frage. Falsche Frage. Falsche Frage. So, es geht nur noch um die Frage, kann ich das irgendwie beschleunigen? Gibt es da Methoden? Wie kann ich es erfahren? Wo kann ich rein? Wie geht's los? Denn dieses Ich, dieses Jesus-Ich, wow, das ist es natürlich. Ganz klar, das ist es. Ich will dieses Jesus, mit dem ich verbunden sein darf, das meine Persönlichkeit mit einschließt. Ich will, dass dieses Jesus-Ich jetzt zum Zug kommt. Kann aber sein, sagt das alte Ich, hören Sie die Stimme? Dass du dann an der einen oder anderen Stelle auf der Strecke bleibst. Dann fühle ich mich vernachlässigt. Ich komme nicht mehr zum Zug. Und was sagt der geistliche Mensch? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ich will doch ganz woanders hin. Ich will doch ganz woanders hin. Ich will nicht mehr ein System füttern, was alt und zum Sterben angelegt ist, sondern ich will in der Christusperson leben. Ich will in der Christusperson leben. Aber ich hoffe, dass Sie das ganz tief aufnehmen. Das, was wir jetzt gerade hier erarbeitet haben, funktioniert in Anführungszeichen nur in diesem Gedankengang. Sobald Sie da wieder in Ihren alten religiösen Kram abrutschen, können Sie den Hasen geben. Was muss ich denn denken? Was ist das Beste für mich? Was ist das Beste für mich? Was ist das Beste, was in mir, bei mir, mit mir und durch mich passieren kann? Das Allerbeste ist, wenn sein Ich sich voll durchsetzt. Ist doch klar, oder? Aber sein Ich ist so anders, als diese ganze Welt tickt und als Sie von Ihrem alten System her ticken. Sie ahnen schon, Sie werden ununterbrochen in Irritationen reingeführt. Ununterbrochen. Ihre gesamte Restexistenz wird eine reine Irritation. Und die bejahen Sie mit Genuss. Sie werden nicht verstanden von denen, die nach dem alten System laufen. Sie werden auch nicht mal von den christlich-religiösen verstanden, weil die ihren Eintopf bauen. Und sie werden nicht von ihrem alten Ich verstanden, weil das beleidigt ist. Sie sind also ziemlich allein und genießen einen völlig neuen Weg. Einen völlig neuen Weg. Jesus und Sie, das neue Traumpaar. Jesus und Sie, das neue Traumpaar. Und dann merken Sie, wow, jetzt bin ich aber komplett aus dem Religionssektor raus. Ja. Wenn ich das anderen sage, dann würden die sagen, jetzt bist du drüber. Ja. Das muss ich bejahen. Was ist denn passiert? Was ist passiert, als ich den Christus bekam? Habe ich einen Lack gekriegt? Oder neues Ich? Und ist mein Ich mit dem Christus-Ich zusammengekommen? Wenn das Fakt ist, so wie es uns die Bibel sagt, dann habe ich ein völlig anderes Konzept. völlig anderes Konzept. Dann ist der Grundsatz, das Beste ist, wenn er zum Zug kommt. Das Beste ist, wenn er zum Zug kommt. Das Beste ist, wenn er zum Zug kommt. Wenn dieses traumhaft schöne Jesusherz, das jetzt auch meines geworden ist, tatsächlich in meiner Personalität, in aller Begrenztheit und Kleinheit meiner Existenz, wenn der zum Zug kommt, das ist es, das ist es, das ist es. So, und das ist die Neuheit, die jetzt in ihrem Leben sich Step by Step, peu à peu, in 1793 Einzelfällen tatsächlich erweisen kann. Wie sieht denn jetzt Glück aus? Das Glück der Selbstlosigkeit. Gibt es da Glück? Ich sage, da gibt es eine Dimension von Glück. Da ist die amerikanische Verfassung ein Klacks dagegen. Da gibt es eine Form von Glück, die ist unglaublich. Es gibt ein Glück, wo ich plötzlich erkennen darf, in den kleinen punktuellen Einzelentscheidungen, der Gedankengang an sich inspiriert mich schon. Also mich zumindest. Aber die Umsetzung ist noch der Clou. Wenn also das, was wir gerade gesagt haben, in Einzelerfahrungen realisiert wird, wow, das können Sie nicht mehr toppen. Denn dann merken Sie in diesem Augenblick, Sie sind was? Sie sind mit Ihrem Herzen und dem Herzen von Jesus d'accord. Was Traumhafteres kann es nicht mehr geben. Wenn Ihr Herz und sein Herz d'accord sind. Wenn sie nicht so laufen, sondern sie merken, Herr Jesus, danke, so ist gut, so ist gut. Dieses Geschenk personaler Identität ist ein Traum, ist ein absoluter Traum, unbezahlbar. Göttlich, ewig, himmlisch, gehört in seine Welt. Sie und Jesus im Gleichklang. Sie und er d'accord. Mein Gott, dass es sowas gibt, hätte ich mir nie träumen lassen. Ich dachte, ich muss mich ein bisschen anstrengen, ich muss ein bisschen mehr verzichten, ich sollte noch ein bisschen netter werden, ich muss ein bisschen aufpassen. Und dann machen Sie weiter Ihren kleinen Eintopf, pflegen das alte Herz, gucken, dass es klarkommt. Und jetzt sagt Ihnen, Herr, lass das Ding doch sterben, lass das alte Ding doch sterben, stimmt doch sowieso. Setz auf das Neue in Christus, setz auf das Neue in Christus. Also was ist jetzt wichtig? Jetzt merken Sie, alles wird neu gedacht, alles wird neu gedacht. Was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, dass was von Gott kommt. Ja, sicher. Ich will in dem Rahmen des Reiches Gottes leben. Ich möchte möglichst alle diese Aspekte meines Daseins aus der Perspektive Gottes sehen. Ist ja klar. Es wäre ja gruselig, wenn ich weiter auf diesem innerweltlichen Sterbeprozessbahnhof rumlatschen würde. Ich brauche es von der Perspektive Gottes. Ich will mehr von dem D'accord sein mit Jesus. Ich möchte natürlich eine Entrümpelung, was das alte System angeht. Ich möchte die ganzen Prozesse stärken. Und ich merke, je mehr man da einsteigt, desto mehr werden sie, wissen Sie, sie werden entkrampft. Weil sie sich gar nicht mehr so arg um sich kümmern müssen. Das ist so befreiend. Sie sind ein riesiges Projekt los. Sie sind dieses Projekt los. Wie pflege ich dich? Wie fördere ich dich? Wie entwickle ich dich? Wie bringe ich dich nach vorne? Geht es dir gut? Geht es dir schlecht? Es ist so anstrengend mit mir. Wahnsinnig, dieses Projekt. Und jetzt darf ich sagen, ciao. Hier ist mein Thema. Herr, kannst du was mit dem Set anfangen? Wäre toll. Ich weiß, das ist das Einzige, was mich noch interessiert. Das Einzige, was mich noch interessiert. Und wenn die alte Stimme kommt, bin ich hoffentlich am Verlernen und laufe im Schnitt weniger oft in die Falle des alten Systems. Aber jetzt, das Invest, nicht da investieren. Da investieren. Und was will ich? Was wollen Sie? Sie sind natürlich richtig scharf drauf, das verstehe ich ja auch, auf Erfahrungen. Ja, Logo. Denn Erfahrungen untermauern ja das, was von Lehre da ist. Unser alter Tagesseminar-Grundsatz, Lehre führt ins Leben. Also, das, was ich jetzt gelehrt habe, was ich verstanden habe, was mein Geist, innerer Geist in Christus aufgenommen hat, das möchte ich jetzt umsetzen. Und damit sind wir beim dritten Hauptteil. Denn jetzt geht es tatsächlich in einem dritten Hauptteil um, so habe ich es genannt, Spurensuche oder so kann es gehen. Spurensuche oder so kann es gehen. Wir müssen jetzt ein bisschen die Felder durchbuchstabieren. Herr Jesus, wie sieht das denn jetzt aus? Das ist ja nicht nur ein theoretischer, netter Gedankengang, das ist ja mein Leben jetzt. Und das geht ja in die Ewigkeit rein. Die Zeit, die soll vergehen. Ich bin mit dem neuen Set in der Ewigkeit und setze auf das neue Modell. Wie kann das denn jetzt gehen? Erklär mir das, erklär es mir. Und natürlich, Sie wissen, sobald es um praktische Erfahrung geht, scheiden sich die Geister. Natürlich, Sie wissen auch warum. Jetzt ist Schluss mit Feigheit. Ja, natürlich, jetzt ist Schluss mit Feigheit. Das, was jetzt kommt, da ist Ihr Wagnis gefragt. Da ist Ihr Vertrauen gefragt. Denn Sie wissen ja, was Sie bisher gewohnt waren, da sind Sie gut drauf. Aber in dem Terrain sind Sie ja Anfänger. Und jetzt sind wir schon so alt und drehen einen neuen Raum rein, in dem wir sehr allein sind und im Grunde genommen überschaubaren Erfahrungsschatz gesammelt haben. Und glauben Sie es mir, das haben Sie auch schon erlebt, jedes Mal, wenn der Heilige Geist Sie inspiriert, auf das neue System zu setzen, trötet der aus der alten Ecke Ihnen dazwischen. Und sagt, du wirst doch nicht so gefährlich oder das tut weh oder hast du Folgen bedacht? Was weißt du, was da passiert? Und dann sagen sie, oh ja, ich hab schon verstanden. Im Prinzip sage ich ja zu dir, mein Gott, aber die Konkretion machen wir morgen. Und Sie wissen, was dann passiert. Sie wissen es doch, oder? Das ist wie die berühmte Brücke, die aus 9 Brettern, also aus 10 Brettern besteht und Sie gehen 9. Sie kommen also nie auf der anderen Seite an. Das ist so doof. Gotteskonzepte ohne Praxisumsetzung, vergiss es. Da ist die kleinste, blödeste Praxiserfahrung Gold dagegen wert. Sag, mein Gott, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Ich will, dass das geschieht, dass dein steinschönes Ich, dein wunderschönes, selbstloses Ich, dass sich das in meinem kleinkarierten, durchschnittlichen Alltag zeigt. Das will ich. Gut, sagt Gott, kriegen wir hin. Öffne dein Herz durch den innewohnenden Heiligen Geist für den Impuls, den der Allmächtige dir gibt. Der Heilige Geist wohnt in dir und wohnt in mir. Und der Heilige Geist ist sehr wohl in der Lage, alltagstaugliche Impulse zu geben. Weil ich genau weiß, jetzt geht's um Römer 6. Jetzt geht's darum, ob ich auf die alte Stimme höre oder ob ich der neuen Stimme Raum gebe. Ganz praktisch. Und verstehen Sie, das ist so unterschiedlich, wie wir in diesem Raum sind. Was er wann wem sagt. Wir sind ganz unterschiedlich auch trainiert auf diese Anzeigen des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, zu reagieren. Und der Heilige Geist ist von seiner Persönlichkeit her keiner, der brüllt. Aber er redet so, dass man ihn verstehen kann und dass man darauf reagieren kann. Und wenn Sie einen Tag ganz normal mit dieser ehrlich gemeinten Erwartung angehen, dann ist das das erste alltagstaugliche Erfahrungsfeld, dass Sie ihm sagen, ich möchte heute auf den Impuls, den du durch deinen Geist in meine Neuheit hineingibst, ich möchte darauf reagieren. Ich flehe dich an, lass mich nicht so dämlich sein und die Chance verstreichen lassen, wo du mir eine Erfahrung in der Neuheit des Ichs gleich wir gibst und ich wieder das Alte füttere. Gib mir diese Erfahrung heute. Und dann fangen sie an zu staunen, weil sie das gar nicht gedacht hätten, dass das funktioniert. Manchmal sind es banale Kleinigkeiten. Da kann der Heilige Geist ihnen sagen, jetzt halt doch in diesem Augenblick einmal den Mund. Und sie tun es tatsächlich und ein Wort weniger wird von ihnen geredet. Und sie merken plötzlich, wie der alte Adam in ihnen zuckt und es doch noch nachklang. Aber nein, nein, sie waren ja so klug und haben dieses Signal des Heiligen Geistes aufgenommen. Da haben sie tatsächlich durch den Heiligen Geist gemerkt, dass sie vielleicht eine betreffende Person diesmal nicht um 20 Zentimeter kürzer machen sollten, verbal. Und sie hätten aber diese Lust in sich. Aber sie sagen, ich füttere jetzt nicht das alte System. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will nicht dieses Ich. Ich will dieses Jesus. Ich will dieses Jesus. Ich will es. Und der Heilige Geist war so liebevoll und gnädig und hat sie diese Schwelle überschreiten lassen. Und sie sind, was sind sie nachher? Tief traurig. Dass er immer noch genauso groß ist wie vorher. Und sie stehen da vor ihrem Gott und sagen, ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass du dich mit meiner Person tatsächlich ganz real verbindest. Ich danke dir. Sie wissen, das geht jetzt weiter, das geht gerade weiter. Und dann merken sie, wie ganz normaler Tag, einfach die 16 Stunden, die es ja durch irgendwie hinkommen ist, oder 20, ich weiß nicht, wie viel sie noch schlafen, dass sie merken, der ist tatsächlich da, der ist tatsächlich da. Und ich brauche mit meiner Existenz nicht das alte System füttern. Ich muss es nicht. Ich will es nicht. Ich habe schon so viel Schrott produziert. Es reicht. Das sagt der erste Petrusbrief so wunderschön. Es ist genug, dass sie in früheren Zeiten das alte System gefüttert haben. Es ist doch genug. Hör doch auf den neuen Söldnerführer. Hör auf den neuen Söldnerführer. Hab deine Freude an der Stimme des neuen Söldnerführers. Und wenn Sie der Typ sind, dann schreiben Sie es auf, damit Sie so eine Glücksliste haben. Ja? Wo Sie einfach merken, oh mein Gott, ja. Das ist die Spur, die ich tatsächlich gehen will. Das, was ich jetzt hier gesagt habe, dieses Römer 6 Modell, das ist ein ganz wesentliches Einsteigermodell, wo Sie in den nächsten, je nachdem, wie lange Sie noch leben müssen, Jahre ihrer Existenz tagtäglich Erfahrungen sammeln können. Tatsächlich. Füttern Sie das Neue im Hören auf die Stimme des Geistes und sagen Sie dem alten System Tschüss. Da haben Sie Ihre Rückfälle, natürlich haben Sie Ihre Rückfälle. Sie haben Ihre peinlichen Ausrutsche, natürlich. Sie haben Ihre Durststrecken, auf jeden Fall. Lassen Sie sich vom alten System nicht durch die Pampa jagen. Steigen Sie jeden Morgen wieder neu ein und sagen, ich gleich wir, mein neues Ich mit dir. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte dein Ich, Jesus, dein wunderschönes Selbstlosigkeits-Ich, das möchte ich haben. Das ist mein Glück. Das ist die eine, erste, ganz wesentliche Welt. Und zu dieser Welt gehört dazu, und jetzt verstehen Sie auch diese vielen Imperative in der Bibel besser. Also mich haben früher auch die Imperative immer nervös gemacht. So nach dem Motto, ich versuch's doch schon. Jetzt stress doch nicht. Ja? Und jetzt sehe ich die Imperative anders. Die Imperative sind liebevolle Dauereinladung. Hey Andreas, neues System, neu. hier geht's hin, nicht da. Ich brauche das. 1. Petrus 5. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Sagt er wem? Irgendwelchen Heiden? Nein. Das sagt er Jesus-Leuten, unter anderem auch Ältesten in der Gemeinde. Und dann ist das Wissen, nein, natürlich wissen sie es, natürlich. Aber mein System muss ja immer wieder korrigiert werden, damit ich nicht mich wieder im Alten aufhalte. Komm raus, da geht's hin. Ich brauche diese beständige Erinnerung, ich brauche sie. Seien Sie nicht genervt, wenn er Ihnen ein Imperativ setzt. Verstehen Sie, als die Lebensbotschaft auf die richtige Seite zu kommen. Das gehört diesem Römer 6 Modell inklusive Erinnerungen der Paranese, der Ermahnung. Das gehört einfach ununterbrochen mit dazu. Und wenn Sie natürlich jetzt sagen, das verstehe ich, wie viel Vorlaufzeit brauche ich, wann kann ich das installieren, wann kann ich anfangen, dann kann ich sagen, 14 Uhr wäre ein guter Start. Ja? Heiliger Geist ist da, Sie mit Christus sind da, es ist in der Neuheit, ist ich gleich wir. Wenn Sie scharf auf Glück sind, verschieben Sie es nicht. Wenn Ihnen Glück egal ist, aber ich will Glück. Und nichts macht mich glücklicher, als wenn das Christus-Ich, dieses traumhaft schöne Ich, in meiner Gebrechlichkeit irgendwo durch, das kriegen die alle gar nicht mit, wo ich meine kleinen Glücksmomente mit dem Allmächtigen feiere. Und danke, danke für die Neuheit des Christus. Ich habe nicht dem alten System gedient, sondern der Christus war da. Nehmen Sie diese Römer 8 Welt, der Geist, der Sie führt, lenkt, Impulse gibt, und dann steigen Sie in die Römer 6 Welt ein. Alter Schrott, neu leben, Paranese, Ermahnung, Imperativ, genießen und Erfahrung sammeln. Je mehr Erfahrungen Sie sammeln, desto mehr wollen Sie. Sie wollen natürlich noch mehr. Das macht Sie ja süchtig. Sie wollen, dass das Glück anhält. Bleibt natürlich, gehen Sie diesen Weg. Erste Welt. Zweite Welt, das ist für mich, Sie können das Ranking anders machen, aber die zweite Welt, wo Sie in diesen Raum reinmarschieren, wo Sie tatsächlich in diesen Raum reinmarschieren können, das ist diese Welt der Bergpredigt. Sie kennen doch all diese Bergpredigt, Sie kennen sie doch. Das ist ja schon ein steiles Stück von Jesus. Matthäus 5 bis 7. Und natürlich, man kann sich über die Zielfunktion der Bergpredigt kann man sich lange auseinandersetzen. Und klar, ganz eindeutig, eine berühmte Zielfunktion der Bergpredigt ist, dass der zum ersten Mal ohne den Heiligen Geist innewohnend die Bergpredigt liest, dass diese Person dann sagen muss, wenn das die Vorstellung Gottes ist von einem Leben, das gut ist, dann bin ich raus. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Ja, das ist ja ganz klar. Denken Sie an den Alten, ist gesagt, ich aber sage euch, da haut es alle, die halbwegs noch einen Rest von Selbstreflexion haben, raus. Also dann hat die Bergpredigt, ich sage das immer gerne, diesen Betonwandcharakter. Der Heide fährt dagegen und merkt, das funktioniert nicht. Ich dachte immer, christlicher Glaube wäre so eine Optimierungsreligion, versuche von 5-6% zu kommen und nächstes Jahrzehnt auf 7, dann ist schon besser als nur 3. So. Und das merke ich, das ist ein Entweder-Oder-Glaube. Und ich bin raus. Die Bergpredigt hat diese missionarische Funktion, dieses Scheitern. Aber jetzt sind sie ja nicht mehr vor der Tür, sie sind ja hinter der Tür. Das heißt, für Sie gilt, Sie lesen die Bergpredigt ganz, 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 ganz anders. Denn Sie haben ein ganz anderes Ich. Das Ich des Bergpredigers ist Ihr Ich. Das Ich des Bergpredigers ist Ihr Ich. Sie sind mit dem Ich des Bergpredigers in einer neuen Gemeinschaft zusammen. Das heißt, sie werden nervös, aber halten sie durch. Das heißt, sie merken, sie sind jetzt die erste autorisierte Gruppe, tatsächlich im Geist der Bergpredigt unterwegs zu sein. Und ich weiß, jetzt wird es schwindelig, jetzt wird es in die Höhenluft, wird dünner. Sie sagen, oh oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Mein altes System schlägt Alarm. Mein altes System schlägt Alarm. Du wirst doch nicht dich trauen, jetzt in die Welt der Bergpredigt einzusteigen mit deiner Ethik. Bleib schön normal. Bleib schön im Tal. Bleib schön, wo du weißt, wie es läuft. Aber bitte, bitte, bitte auf keinen Fall in den Raum der Bergpredigt. Sie wissen, das ist doch mit der Ohrfeige und so. Und zweite Meile und Feinde und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert wo nicht? Wo funktioniert das nicht? Im alten System. Das funktioniert da nicht. Das funktioniert da nicht. Und da rutschen sie sofort wieder in den Eintopf. Und wissen Sie, deswegen hat man ja in der Bergpredigt auch dann versucht, den Eintopf zu kochen. Es war ganz lange Auslegungsrichtung. In der Bergpredigt war der Gedankengang, der normale Gläubige, kann das gar nicht machen. Deswegen delegieren wir die Erfüllung der Bergpredigt an den Klerus. Der hat jetzt auch nicht so viel Erfolg gehabt, aber immerhin, das war der Gedanke. Und dann bin ich der normale Plebs, bin raus und die Sonderleute, Mönche aufwärts, die können sich um die Erfüllung der Bergpredigt kümmern. Merken Sie den Eintopf? Und wer hat jetzt verloren? Wer hat denn dann verloren? Denn in der Zeit habe ich was getan? Ich habe nicht an der Christusseele, nicht am Christus-Ich mich gefreut, ich war nicht in der Welt, ich hab mir sagen lassen, das geht nicht, ich bin da. Und ein paar machen noch da. Und jetzt sagt mir tatsächlich der lebendige Gott, ich darf da rein. Und jetzt können Sie tatsächlich, versuchen Sie es doch mal, jetzt können Sie tatsächlich sagen, ich spreche mit meinem Gott darüber. Und es ist ja immer hilfreich, mit Gott ehrlich zu sein. Weil er ja sowieso weiß, wie Sie ticken. Und dann ihm zu sagen, Herr, ich habe echt die Hosen voll. Ich habe echt Angst, dass du mich total überforderst. Du weißt, wie ich noch an diesem System klebe. Und wie ich jetzt zu Hause bin und wie ich mir nicht vorstellen kann, dass ich auch nur ansatzweise in diesen Raum hineinmarschiere. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich fände es cool. Wenn du einen Weg findest, mich homöopathisch-therapeutisch in diese Welt hinein zu transportieren, dass ich das packe, das wäre unglaublich. Und ich denke, der ein und andere aus unserer Mitte hat tatsächlich da die ein oder andere Erfahrung gemacht. Also ich denke zum Beispiel am übertragenen Sinne, diese berühmte zweite Meile. Da gibt es schon den einen anderen Erfahrungshorizont. Die Reformatoren haben dieses Hineingehen, den Raum der Bergpredigt, sie haben gesagt, das ist das Opus Supererogationis. Das darüber hinausgehende Werk, also, wenn Sie so wollen, raus aus dem Standard, wo ich nicht mehr unterm, wäre schon gut, erwarten wir, sondern wo ich in dieser Jesus-Ich-Person mich einfinde und merke, so ist er. Ist zwar jetzt blöd, passt nicht, macht man nicht, bin ich nicht gewohnt, aber ich tue es mal einfach. Ich taste mich in einen Raum hinein, in dem wer bisher nur war? Nur der Bergprediger. Nur der Bergprediger. Der Bergprediger hat seine eigene Predigt nicht nur gehalten, sondern auch gelebt. Aber jetzt gehöre ich ja schließlich dazu. Okay, Bergprediger. Okay, Jesus. Okay. Okay, ich will nicht das System. Ich will es nicht. Verstehen Sie? Ich will es nicht. Römerbrief Kapitel 6. Guck dir doch an die Ergebnisse. Eigentlich gemeint, dass Sie immer der negative Teil sind hier. Ne? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Aber das ist jetzt nicht... Ja. Ich will es nicht. Ich will eine andere Neuheit meines Lebens leben. Ich will es. Der Heilige Geist in Sinn ist dieser Lockende. Ich sage, mach's doch mal. Jetzt probier's doch mal. Jetzt geh doch mal mit mir einen ganz anderen Weg. Dritter Raum. Sind Sie da? Sie sind doch da? Haben Sie schon Ihren Praxisraum entdeckt? Dritter Raum ist Denken des Lebens, nochmal lateinisch, sub specie aeternitatis, unter dem Blickwinkel der Ewigkeit. Sub specie aeternitatis. Das kann ein Mensch nicht, der keine Ewigkeit hat. Wie soll er? Wenn bei mir nach spätestens 80 Jahren das Licht ausgeschaltet wird, kann ich die Subspecie Eternitatis denken. Wenn ich aber weiß, mein Leben läuft jetzt gerade an in den paar Jahrzehnten, um in die Ewigkeit hineinzumünden, habe ich eine ganz andere Existenz. Ich habe eine ganz andere Existenz. Und da ergeben sich jetzt Räume, und Sie merken, dass immer dieses, wenn man kurz schluckt, man meint das ernst? Herr, ich meine das ernst. Gott sagt, ich bin mit dir, ich gleich wir. Und du wolltest doch nicht einfach eine Rally Grace upgrade, du wolltest doch mit Jesus leben. Ich bin da, ich bin dein Herr. Ich lebe doch nur nicht ich. Du lebst jetzt mit mir, Andreas. Das ist schon schwindelig für dich, das weiß ich, aber es macht nichts. Jetzt komm mal in meinen Raum, komm in meine Welt, komm rein, komm rein, komm rein. Und dann kommt er rein und öffnet mir die Ewigkeit. Und angesichts der Perspektive der Ewigkeit werden Verhaltensweisen auf dieser Seite der Erde natürlich relativ. Will ich das? Will ich das wirklich? Oder sage ich, nee, da ist man dann doch lieber, ich bleibe in dem, was ich kenne. Und dann wundere ich mich, warum ich im Religionseintopf bleibe. Warum mich das nicht befriedigt. Und er lockt mich raus, Andreas, ich habe doch die Ewigkeit geschenkt. Kerle, komm doch aus deiner kleinen Kronos-Schachtel raus und geh in den Raum, den ich dir gebe für immer. Schau von der Ewigkeit in die Zeit. Sub specie aeternitatis. Und Sie, die mich kennen, Sie wissen, mein klassisches Beispiel, mein Klassiker ist natürlich 1. Korinther 6. Es ist einfach der Hammer, dieser Text. Es ist einfach der Hammer. Ich bleibe dabei. Lesen Sie doch mal nach. Sie kriegen das Gruseln. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. In der Gemeinde in Korinth, da haben sich zwei Verantwortliche in der Gemeinde, die haben einen Streitfall gehabt und haben das nicht klären können. Und dann sind die beiden, die abends noch gemeinsam im Hauskreis saßen, am nächsten Morgen im Amtsgericht gewesen. Sag mal, wo kommen wir denn hin, sagt Paulus. Geht doch gar nicht. Und die sagen, das muss doch geklärt werden. Wer hat Recht? Ui, jetzt wird's deutsch. Wer hat Recht? Und dann merken wir plötzlich, welche Welt taucht auf? Die alte Welt taucht auf, sicher. Die kenne ich. Und jetzt sagt Paulus, das dürft ihr doch nicht machen. Natürlich könnt ihr so leben, aber wie armselig ist das denn? Was für ein verkorkstes, verkrampftes Rest-Ich habt ihr denn da auf den Tisch gelegt? Ich dachte, ihr seid ich gleich wir. Ich dachte, ihr lebt sub specie talitatis. Ich dachte, ihr lebt aus dem Raum der Ewigkeit. Das muss geklärt werden. Ach, dann lasst doch wenigstens in der Gemeindeleitung klären. Aber wer doch so einen Fall von zwei Christen, nicht von irgendeinen zwei Heiden beurteilen lassen, beim Amtsgericht, ist ja niedrig. Ihr werdet zukünftig die Welt und die Engel richten. Jetzt kommt man auf den Teppich runter. Und dann kommt ja der Spitzensatz. Ich liebe ihn. Ich weiß gar nicht, wie Paulus diese Chuzpe hatte, das zu schreiben. Das kann nur von jemandem kommen, der schon richtig, richtig lang in diesem Raum der Gottes Christus-Ich-Botschaft unterwegs ist. Der schreibt das, als ob das nichts wäre. Ja, wenn es nicht geklärt werden kann, dann lasst euch darüber vorteilen. Und du merkst, wie die ganzen Dollarnoten und Schnappatmung in Korinth. Und er meint das tatsächlich ernst. Ich hatte vor ein, zwei Wochen den Korintherbrief und der Auslegung. Da saß unter anderem ein Mann mit dabei. Und ich erzähle ihm, und nicht ihm, sondern ihnen, um das praktisch zu machen, stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Langensteinbacher Höhe, der Audi berührt den Mercedes. Nein, nicht viel. Nur ein paar tausend Euros, Bagatelle für den klassischen Mittelständler. Und die beiden verkeppeln sich. Und plötzlich steht die Welt von 1. Korinther 6 vor ihnen auf. Sub specie aeternitatis. Und dann war dieser Mann in diesem Kurs so ehrlich und sagt, hoffentlich passiert mir nie sowas. Und ich dachte, er hat halb recht. Verstehen Sie? Er hat halb recht. Weil natürlich, ich bekomme Schnappatmung. Aber was wäre denn gewesen, wenn? Was wäre denn in diesem Augenblick mit meinem Ich passiert? Wenn mein Ich in der Identität mit dem Christus gesagt hätte, sei gesegnet. Gut ist. Hast ja nur die eine Seite erwischt. Weil Sie wissen, was ich meine. Verstehen Sie, was ich meine, was da passiert? Spüren Sie, was da passiert? Spüren Sie. Aber das können Sie erst erleben, wenn Sie es tun. Aber schon das Theoretische, darüber nachdenken, merke ich, ach, das ist gemeint. Mit dem Ende vom Ich und dem Glück der Selbstlosigkeit. Ach, das ist gemeint. Es ist auf der einen Seite viel mehr, als sie dachten, nicht wahr? Und auf der anderen Seite viel weniger, weil es ganz anders gedacht werden muss. Es geht nicht um eine prozentuale Anteilhabe im Religionseintopf. Wie viel Selbstlosigkeit muss sein, bis ich gut bin? Wie ekelig ist das denn? Sondern es geht um Personalteilhabe am Christus-Ich. Und wenn Sie ein bisschen scharf sind auf Glück und den Gedankengang mit mir denken, dann sind wir auf einer guten Spur. Dann sind wir auf einer richtig guten Spur. Okay, mein Gott, ich habe so ein bisschen Lunte gerochen. Also ich steige ein in den Römer 6 Raum, inklusive dem Erinnerungsmodell der Paranese. Ich bin drin und wage einmal, ob das Opus Supererogation ist, bei mir ankommt. Das darüber hinausgehende Werk, mal sehen, was passiert mit mir. Ich eröffne und wage es meinem Herrn zu sagen, so ein ganz klein bisschen möchte ich auch anfangen, sub specie aeternitatis zu lernen, zu leben. Bitte, 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 mein Gott. Und dann gehe ich einfach nochmal ein Stückchen weiter und denke, mein Gott, gibt es da eigentlich noch mehr Felder, wo sich das entfalten kann, wo das sichtbar werden kann, dass ich mit dir in einem genialen neuen Ich zusammen bin. Und dann sagt mir tatsächlich, mein Gott, du, meine Gemeinde ist da ein optimaler Erfahrungsraum. Meine Gemeinde ist ein optimaler Erfahrungsraum. Ich eröffne dir völlig neue Felder, was du in meiner Gemeinde erleben kannst, wenn dein Ich mit meinem Ich, seinem neuen Ich, Ich gleich wir sich verbinden. Beispiel. Wir bleiben im Korintherbrief. Im ersten Korintherbrief kann zum Beispiel Paulus in Kapitel 8 diese für uns schwierige Passage mit diesem Götzenopferfleisch, erinnern Sie sich? Das ist für uns ja ewig weit weg und brauchen wir auch nicht lang thematisieren. Die Grundidee ist eine ganz einfache, dass Paulus auf der einen Seite sagt, Götzen sind nichts und deswegen kann ich alles essen, fertig, Ende, aus. Wenn aber, sowohl 1. Korinther 8 als auch in 1. Korinther 10, wenn das aber erstens meinen Bruder tatsächlich in Schwierigkeiten bringt, dann bin ich raus. Dann werde ich darauf, oh Schreckwort, verzichten. Und zweites Thema, 1. Korinther 10, wenn du merkst, dass diese Götzenopferkiste im missionarischen Kontext ebenfalls zu einem Störfaktor wird, dass also sein missionarisches Gegenüber guckt, ob du dieses Götzenzeug isst, was du ja eigentlich essen könntest, denn du bist ja frei, aber bei dem es anders abgebucht wird, dann bist du selbstverständlich raus. Ich verzichte. Und mein Ich ohne Schnitzel? Das ist doch eine Einschränkung. Das ist eine Einschränkung. Wo kommen wir denn da hin? Und Paulus sagt, das ist ein traumhafter Erfahrungsraum für ich gleich wir. Denn was die Gemeinde Jesu betrifft, wer ist denn mehr wichtig? Du, das Ich mit mir oder das Ich von dem Bruder mit mir? Ist das jetzt eine Realität? Ich gleich wir? Und ist es noch andere Ichs, die mit mir das Ich der Gemeinde bilden? Ist es also wirklich ein Organismus? Dann lass uns doch das den Organismus tatsächlich leben. Das bedeutet, an ganz bestimmten Stellen, ich bin raus. Und dieses Raussein ist nicht, oh, wie blöd. Sondern das Raussein ist, und damit, Herr Jesus, für dich. Ich bin nicht raus im Sinn des Entzugs, nicht im Raus im Sinn von, oh, mein Ich schrumpft, sondern ich bin raus im Sinn von, es entspricht deinem Ich, Herr Jesus, es entspricht deinem Ich für meinen Bruder. Du hast für meinen Bruder, meine Schwester, alles getan. Dann kann ich wohl meinen Schnitzel dazu beitragen. Und das nimmt er jetzt nicht nur für 1. Korinther 8 und 10, das sind die einen Textstellen, das nimmt er ja noch einmal in Römer 14 und 16, da kommt es dann mit Starken und Schwachen, vielleicht können Sie auch Römer 14 und 15, ähnliche Thematik. Und man kann die bis zum Abwinken durchdiskutieren und abwägen, wann der Schwache dann zum neuen Diktator das wird und so ein Gedöns. Darum geht's gar nicht. Es geht um dieses schlicht und einfache: Wer bist du? Bist du mit mir im Ich, wir? Oder ziehst du deinen eigenen Case durch bis zur Maximallinie? Das ist ein Erfahrungsraum, ganz schlichter Erfahrungsraum. Und jetzt sagen sie zum Glück, ach, das mit dem Götzenopferfleisch ist ja weit weg. Aber sie wissen, wir haben andere Themen. Natürlich, wir haben andere Themen. Sie können das für alles Mögliche durchdenken und dann kriegen sie das Gruseln. Denn plötzlich haben sie ganz viele Felder, wo sie schauen müssen, wie kommen denn Schwestern und Brüder damit klar? Mit Erfahrungen, Verhaltensweisen von mir, die vielleicht für den einen und anderen richtig schwierig sind. An manche Orte, da können sie vielleicht locker hingehen, aber auch kein Problem mit. Aber vielleicht hat eine Schwester, ein Bruder mit einem ganz großes Problem, der mit ihnen da im Auto hängt. Da müssen sie sagen, nö, ist ganz klar, auf gar keinen Fall. Wo kommen wir denn hin? Es ist mir eine Freude, es nicht zu tun. Weil ich in diesem Moment eine Identität mit wem erlebe? Überraschenderweise mit beiden. Die Horizontale stimmt und die Vertikale. Bin ich jetzt der Verlierer, weil ich verzichtet habe? Nein. Bitte probieren Sie es aus. Ich bitte Sie, probieren Sie es aus. Gehen Sie in diesen Raum hinein. Gott wird Ihnen mehr Beispiele liefern, als Sie bewältigen können. Wo Sie das sagen, oh mein Gott, jetzt wird es spannend, jetzt kommt das Tagesseminar plötzlich ganz nah. Jetzt geht es darum, was mache ich denn jetzt? Wie verhalte ich mich denn jetzt? Mache ich jetzt einfach beleidigt oder ziehe ich jetzt das Ich gleich mir durch? Gehe ich jetzt in den Raum der Neuheit hinein oder, ich traue mich jetzt nicht mehr, oder bin ich im alten System noch drin und tätig? Ja? Wie gehe ich denn damit um? Der Gemeinderaum. Und zum Gemeinderaum gehört dann ganz wichtiges Feld. Damit hören wir auf und dann kommt der Kaffee. Zum Gemeinderaum gehört auch nochmal konzentrierter, spezifischer bei Paulus, der Mitarbeiterraum. Noch spezifischer der Mitarbeiterraum. Und beim Mitarbeiterraum, da würde ich nur auf einen Text Sie hinweisen, denn das ist der Klassiker, das ist dieser Abschnitt, den Paulus in 2. Korinther 6 uns mitgibt. Und beim Mitarbeiter in der Gemeinde geht es jetzt wieder genau um dieses unglaubliche Erfahrungsfeld. Was ist denn, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber was ist denn Mitarbeit in der Christusgemeinde? Ist es durch die Hintertür der mich befriedigende Optimierungsweg, wo ich sage, da habe ich die coole Aufgabe gefunden, da bin, verstehen Sie, alles halbrichtig, aber das ist doch nicht der Kern. Der Kern ist die schlicht und einfache Frage. Kommt da Christus zum Zug? Im Ich, Wir? Dann wird das die Konsequenz haben, dass ich mit meinem alten System auf der Strecke bleibe. Ja. Ich bin so lange jetzt im Rennen von Gemeinde Jesu. Aber Sie kriegen kein Gemeindeaufbaumodell geistlicher Seite hin, was mit den alten Denkstrukturen eine Neuheit schafft. Nein. Kriegen Sie nicht hin. Sie kriegen nur mit der Neuheit ein wirklich neues Modell hin. Das bedeutet immer, bitte nicht erschrecken, einer muss zahlen. Ich investiere und das Ich, Wir. Und das bedeutet tatsächlich an ganz bestimmten Stellen eine Einschränkung, ein Nicht, ein für den anderen. Paulus gebraucht sogar den Begriff ein Sterben. Er kann das so pointiert sagen, dass ihn das fast irritiert. Er kann sagen, 2. Korinther 6 oder jetzt auch 2. Korinther 4 ist genauso gut. Er sagt es ja so, wir tragen allezeit das Sterben Jesu in unserem Leib, damit das Leben offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde. Der Tod ist mächtig bei uns, das Leben bei euch. Das finde ich jetzt nicht gut, Herr. Ich hätte gerne Ausgleich, wenigstens beides. Das heißt, es gibt eine Einseitigkeit. Im Mitarbeiterthema gibt es eine Einseitigkeit. Da bleibt einer auf der Strecke. Denken Sie das mal bitte durch. Das ist gar nicht schlimm, das muss man mal durchdenken. Denn was passiert denn mit meinem Ich? Wenn es im selbstlosen Ich von Jesus ist okay. Invest, rein damit, rein damit, rein damit. Rechnet sich das? Nein. Komme ich auf meine Kosten? Nein, das war nie die Mathematik. Bringt es das? Was ist das für ein Ansatz? Erfüllt mich das? Hä? Versteht, was ich meine? Denkfehler, 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 Denkfehler. Und deswegen sind wir so arm, so unglaublich arm. Und machen nie die Erfahrung der Selbstlosigkeit des Herzens Jesu. Der Schönheit zu sagen, rein invest. Rein damit, meine Güte. Selbstverständlich.
Und dann kommen aber Texte raus, die machen einen ganz nervös. Texte, die komischerweise in keinem Mitarbeiterbuch auftauchen. Weil wir ganz oft das alte Süppchen kochen. 2. Korinther 6. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, Gnade Gottes empfangen sie nicht vergeblich. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Jetzt kommt's. In großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Schlägen, in Ängsten, in Gefängnissen, in Verfolgung, im Wachen, im Fasten. Paulus, Ausgleich. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, in Ehre, in Schande. Soll ich weitermachen? Nicht reicht. Sie müssen die Denke begreifen. Das ist kein masochistischer Text. Das ist nicht einer, der jetzt wirklich dringend psychotherapeutische Hilfe braucht. Das ist einer, der das geistliche Geheimnis der Gemeinde Jesu verstanden hat. Und sagen kann, wenn ich geadelt werde, mit meiner kleinen vergänglichen Existenz ein bisschen teilzuhaben an deinem selbstlosen Ich, Herr Jesus, und dadurch dein Leib, dein Christusleib aufgebaut wird. Ja, super! Danke! Danke, mein Gott! Danke, mein Gott, jetzt hat meine kleine vergängliche Existenz einen Sinn, eine ganz tiefe Sinnhaftigkeit. Ich bin mit dir, dem Christus, d'accord. Nirgendwo erleben Sie einen beleidigten Paulus. Hab so viel investiert, keiner hat's gesehen. Er kann sagen in der Apostelgeschichte, ich halte mein Leben nicht der Rede wert. Und das soll nicht großkotzig klingen. Das meint er wirklich so. Weil er tatsächlich Philipper 3 sagen kann, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Und wenn ich ein bisschen bis dahin den Christus gewinne, ja Halleluja, Halleluja. Nirgendwo sehen Sie einen verkrampften Paulus, nirgendwo sehen Sie einen, der in irgendeiner Art und Weise auf der Strecke bleibt. Nirgendwo sehen Sie ihn, Sie sehen ihn einzig und allein den ganz tiefen Glück, dass er in der Identität mit Jesus ein ganz wenig teilhaben darf an diesem traumhaft schönen Jesus-Ich, an diesem Jesus-Ich, mit meinem Leben dazu brauchen kannst, wo und wie auch immer. Halleluja, Amen.